Und ewig grüßt das Murmeltier. So oder ähnlich fühlen wir uns in der Dauerschleife vor jeder neuen Bund-Länder-Konferenz. Wie immer geht es ums Öffnen, Beschränken, Bremsen oder Beschleunigen. Und auch ein Ritual, das dazugehört, die Profilierungsversuche einzelner Länder mit vorab verkündeten Vorschlägen. So auch diesmal. Damit ist der Erwartungsdruck jedes Mal hoch, während die Corona-Müdigkeit von Mal zu Mal steigt. Die Geduld der Menschen schwindet, auch weil immer öfter die Gerechtigkeitsfrage gestellt wird. Wer wird wann womit geimpft? Wer darf öffnen und wer nicht? Wer darf sich wann mit wem treffen und wer darf vielleicht sogar zur Schule? Mit diesen Fragen begrüße ich Sie sehr herzlich bei Unter den Linden. Und ich begrüße hier am Tisch Diana Kinnert, Unternehmerin, Publizistin und Beraterin bei mehreren Gremien der CDU. Herzlich willkommen an Sie. Und ich begrüße sehr herzlich Professor Wolfgang Merkel, Politikwissenschaftler am Wissenschaftszentrum Berlin und Mitglied der SPD-Grundwertekommission. Herzlich willkommen an Sie beide. Frau Kinnert, 2 Tage noch, bis wieder der Bund-Länder-Gipfel zu Corona startet. Am Mittwoch wollen sich alle treffen. Das Land, so hat man den Eindruck, fiebert dem entgegen, wenn man das in dem Zusammenhang so sagen darf. Wie beurteilen Sie diese Fixierung auf dieses Gremium?
Ich bin sehr beunruhigt, weil ich natürlich auch die Wetterlage draußen beobachte und auch in meiner eigenen Generation sehe, wie jetzt langsam wieder draußen gegrillt wird und Fahrrad gefahren wird und man sich langsam draußen anfängt zu treffen, obwohl hier immer noch das Gebot gilt, ein einzelner Haushalt ist erlaubt und kein anderer. Und da denke ich schon, dass sogar die aktuelle Lage ja schwer durchsetzbar ist, auch gerade im Zuge der Wettervorhersage. Und dazu sagen, auch mit dem Erwartungsdruck des letzten Treffens, es wird erst geöffnet ab einem bestimmten Wert. Und von dem sind wir gerade sehr weit entfernt. Das mit einer Erwartung der Bevölkerung vermengt, auf einen bestimmten Tag finalisiert, beunruhigt mich ein bisschen.
Inwiefern beunruhigt Sie das denn? Ist es auch eine Schwäche des Föderalismus, der sich da zeigt, weil die Ministerpräsidenten schon mit ganz unterschiedlichen Vorschlägen wieder um die Ecke kommen?
Ich glaube tatsächlich, dass die Kommunikation nicht orchestriert abläuft. Sie verläuft vor allen Dingen auch nicht so, dass sie Vertrauen bei der Bevölkerung schürt, sondern ganz im Gegenteil, wird in verschiedene Richtungen geschossen, ein Stück weit. Man widerspricht sich. Dann versucht man jedes Mal nach einem Treffen mit absoluter Konsequenz und Radikalität eine feste Linie klarzuziehen. Und ein paar Tage später wird sie wieder relativiert. Und ich glaube, dass insgesamt dieses Gehadere, was für mich keine saubere Kommunikation ist, ein Stück weit für Misstrauen in der Bevölkerung verantwortlich ist.
Wenn wir das so hören, Herr Professor Merkel, am Anfang gab es ja eine große Geschlossenheit auch gegenüber der Maßnahmen in Sachen Corona. Das bröckelt. Bröckelt das vor allem, wie Frau Kinnert es beschrieben hat, wegen der sehr unterschiedlichen Maßnahmen, die sich teilweise widersprechen? Hat die Politik also ein Stück auch die Verantwortung dafür, dass die Geschlossenheit in der Gesellschaft bröckelt?
Na, die Politik hat mit Sicherheit eine Verantwortung, aber das geht weit darüber hinaus, über die politischen Entscheidungen. Ein Jahr Pandemie. Es wäre völlig wirklichkeitsfremd anzunehmen, dass ein Jahr die Bürger und Bürgerinnen sozusagen stillhalten. Immer den Entscheidungen der Politiker und Politikerinnen folgen. Das kann nicht der Fall sein. Und im gewissen Sinne finde ich das sogar in einer Demokratie ganz gut so. Zu viel Folgebereitschaft. Zu wenig hinterfragen, das taugt für eine Demokratie nicht. Der Bürger ist nicht nur ein Entscheidungsempfänger, er ist im Grunde der Entscheidungsautor. Er beauftragt die Repräsentanten und Repräsentantinnen und das muss er kritisch tun. Wir unterscheiden uns von autoritären Systemen, aber auch von den Obrigkeitsstaaten und das finde ich gar nicht so schlecht.
Also Sie sehen in diesem Jahr auch eine Entwicklung. Hat diese Entwicklung auch damit zu tun, dass wir am Anfang vielleicht alle besonders groß Angst hatten und dieses Thema Angst jetzt gar nicht mehr so eine große Rolle spielt?
Ja, da schließe ich eigentlich an, was Frau Kinnert gesagt hat. Da gibt es schon Kommunikationsprobleme auch der Politik, wie wir so gerne sagen. Die Politik hat zu lange mit Inzidenzen, zu lange mit voll laufenden Intensivstationen operiert. Und das kann man nicht. Das kann man nicht ein Jahr durchhalten. Also an die Angstkommunikation müsste vielmehr immer wieder Begründungen geben, auch spezifische Maßnahmen. Ich beobachte so etwas wie eine hydraulische Politik. Wie Sie am Anfang gesagt haben, schließen, öffnen, ein bisschen wieder schließen, ein bisschen wieder öffnen. Was mir sehr gefehlt hat, ohne dass ich hier der ganz große Spezialist wäre, ist, dass man spezifischere Maßnahmen durchgesetzt hätte, dass man am Anfang Alten- und Pflegeheime besser beobachtet, geschützt hätte, dass man eben nicht immer nur nach Inzidenzwerten, Lockdown oder Nicht-Lockdown. Das ist eine wenig intelligente Politik und das muss man kritisch den Regierenden ins Stammbuch schreiben.
Mhm. Auch bei Ihnen nochmal die Frage nach der Angst. Anfangs hatten wir ja durchaus Angst. Wie beurteilen Sie das heute? Ist das immer noch angstgetrieben bei vielen Menschen? Angst hat man ja vor allen Dingen dann, wenn man die Kontrolle über etwas verloren hat oder das Gefühl hat, keine Kontrolle über etwas zu haben. Ist das noch der Fall oder ist das auf einmal beherrschbar geworden? Und inwiefern ist der politische Diskurs denn auch an so eine Art Alltagstauglichkeit angekommen, eben nicht mehr nur Angst beherrscht?
Ich denke schon, dass das kollektive Angstgefühl grundsätzlich noch da ist, wenn man die Mutationen nicht kennt, wenn man nicht genau weiß, wie sich das in Wahrheit weiterentwickelt, auch in der Zukunft. Da sind Vorhersagen ja eben ganz schwer. Aber ich denke, dass sich das eben paart mit einer Müdigkeit und mit einer Aussichtslosigkeit, weil es nicht planbar geworden ist. Und ich denke, dass schon relativ zu Beginn man hätte ganz andere Forschungsaufträge absenden können, wie unter Sterilitätsmaßnahmen, welche Konzepte funktionieren, wo denn Aerosole wirklich im Kreis sich bewegen oder nicht. Im Sommer durften wir alle draußen Eis essen, im Winter war das Glühweintrinken aber draußen auf einmal nicht in Ordnung und es ist doch die gleiche Luft da draußen. Das sind ja die ganz einfachen Alltagsfragen, die sich die Leute stellen, dass sämtliche Parkhäuser von großen Konzernen leer stehen, aber eigentlich sind die Parkplätze so aufgezeichnet, dass man da, weiß ich nicht, Flohmärkte hätte abhalten können. Museen sind doch gerade Räume, wo man vielleicht eben nicht Leute anfasst und auch wenig spricht. Das heißt, auch da hätte man mit einem ganz neuen Hygienekonzept weniger Leute reinlassen können. Und was mich so sehr ärgert, ist, dass bei all dem, wo es auch ums Immunsystem geht und um eine Erkrankbarkeitswahrscheinlichkeit, die mentalen Faktoren vernachlässigt werden. Also all das, was sozialer Austausch mit mir macht, was Beweglichkeit mit mir macht, was Geselligkeit mit mir macht, diese psychologischen Faktoren hätten meine Immunkräfte stärken können. Und stattdessen wurden wir im Winter in der Dunkelheit, wahrscheinlich sogar gerade in Städten wie Berlin, Hamburg, München, in ein Zimmer-Apartments irgendwie versteckt. Politiker gehen von einer vierköpfigen Familie im Eigenheim aus und verstehen nicht, dass unterschiedliche Zielgruppen da unterschiedlichen Belastungen ausgesetzt sind. Und da nicht Perspektiven zu entwickeln, unter welchen Sterilitätsanforderungen perspektivisch welche Aktivitäten möglich sind, halte ich für zu verkürzt. Und auch da glaube ich, dass diese hydraulische Antwort von wir schließen jetzt alle oder jetzt sind wir an irgendeinem Punkt und können alle wieder öffnen, einfach der Differenzierung unserer Gesellschaft nicht gerecht wird.
Glauben Sie auch, dass Politik, was die mentalen Folgen angeht und die mentale Situation der Menschen angeht, das nicht ausreichend berücksichtigt hat?
Naja, die Politik selbst war davon überrascht. Es gab wenig Wissen, kaum Expertise. Und wir haben ja ein Jahr, sogar wir als Zuhörer und Zuschauer, eine ganze Menge über das Virus gelernt. Dasselbe gilt für die Politiker. Und insofern mussten sie dazulernen und Überraschungen haben sie sicherlich gehabt. Das hat sich meistens ausgedrückt, dass man etwas ratlos und schlecht kommunikativ gesagt hat, wir müssen auf Sicht fahren. Das hat natürlich auch ermöglicht, dann zu sagen, ja, wir revidieren, was wir vor 3 Wochen gesagt haben. Wir haben ja schon nur kurze Perspektiven angedeutet. Aber die schlechte Seite dieser Münze ist schlicht, dass die Bürgerinnen dann auch Vertrauen verlieren. Die verlassen sich auf so eine Entscheidung und immer wieder eine kurzfristige Änderung ist vermutlich keine besonders gute Kommunikation. Ein Wort vielleicht noch zu der Föderalismus-Frage, die Sie angesprochen haben. Ich glaube, dass der Föderalismus hier nicht nur der Sehnsucht nach einem zentralen Staat, der alles richten kann, eine Absage erteilt, sondern dass er gewissermaßen auch positiv gesehen werden kann. Positiv deshalb, weil die Exekutive so und so alles entschieden hat nach einem neuen Infektionsschutzgesetz. Dann war die Stunde der Exekutive. Die Regierung hat entschieden. Und wenn ich mir vorstelle, dass der Restpluralismus auch verschwunden wäre im Kanzleramt, dass nur das Kanzleramt auf einmal entschieden hätte und eben nicht noch die 16 Regierungschefs der Länder, So hat man wenigstens eine Debatte, eine Deliberation, unterschiedliche Ansichten gehabt. Die hätte man dann überhaupt nicht gehabt. Insofern habe ich eine gewisse Sympathie dafür. Außerdem ist die Lage in Nordbayern, etwa an der tschechischen Grenze, eine andere als in MacPom.
Um der Corona-Müdigkeit, aber auch den sozialen Folgen irgendwie entgegenzuwirken, braucht es ja wahrscheinlich eine Öffnungsperspektive. Darüber wird viel diskutiert, wie Öffnungsperspektiven aussehen können. Wir diskutieren über Stufenpläne oder Pläne, wer wann wie aufmacht. Aber haben wir nicht eigentlich längst eine Öffnungsperspektive, nämlich die, dass wir sagen, wenn die Zahlen alle niedrig sind, dann kann es losgehen?
Das ist genau das Problem, dass das einmal kommuniziert worden ist und man jetzt davon ausgeht, dass konsequente Politik evidenzbasiert genau auch so handelt. Das beißt sich aber ein Stück weit mit der Erwartung der Bevölkerung jetzt, vor allem im Sonnenlicht und im Anstieg der Temperaturen. Und da muss man sich jetzt ein Stück weit auf die Bürger zubewegen, scheinbar. Aber es ist ein absoluter Vertrauensverlust, weil man im Vorhinein anders kommuniziert hat.
Würden Sie denn sagen, Herr Professor Merkel, dass Politik in dem Fall auch so ein bisschen der Stimmungslage der Wähler hinterherrennt?
Ja, das sieht man bei einigen Politikern stärker als bei anderen.
Also wenn wir beobachten, zum Beispiel?
Naja, wer sich geradezu in die Pole Position der Kanzlerschaft geschossen oder geredet oder geplaudert oder popularisiert hat, das ist der Ministerpräsident von Bayern. Das ist Söder. Und Söder hat Folgendes gemacht und scheint aber davon wieder jetzt abzukommen. Der hat in dem Jahr 2020 eigentlich meistens nach den Entscheidungen immer noch eine Schippe draufgelegt, immer noch eine Verschärfung vorgeschlagen. Wenn man das etwas böse formuliert, war das eine Art von illiberalem Verbotspopulismus. Er hat gemerkt, dass das ankommt. Die Umfragen haben ihn sozusagen weit vor potenziellen Kanzlerkandidaten in dieser Situation nach vorne gebracht. Dann hat er auf diese Welle gesurft. Und das scheint sich jetzt zu ändern, weil Söder ein ungeheures Gespür hat für die Stimmungen in der Bevölkerung. Und jetzt drängt die Bevölkerung weniger auf Schutz, sondern sie will öffnen. Sie will wieder leben, große Teile jedenfalls will wieder leben. Und es gab schon so etwas am Anfang mit den Verbotenspielen. Und das hat auch der eigentliche Gegenkandidat Armin Laschet sozusagen suggeriert. Er war der Öffner am Anfang mit seinem Virologen Herrn Streeck im Hintergrund. Und dagegen musste Söder was setzen. Also die Politik hat nicht aufgehört nur und ist aufgegangen in Gesundheitspolitik. Sie war weiter Wahlpolitik, auf Wähler gerichtet, auf Stimmungen. Und Söder war der gewissermaßen der demokratisch-populistische König in diesem Spiel.
Gibt es damit so eine Art Öffnungspopulismus?
Ich halte es für zwingend erforderlich, dass Politik nicht nur einmal ein Ziel formuliert und das dann 4 Jahre verfolgt und gar nicht mit der Bevölkerung im Austausch ist, sondern man muss natürlich mit der Bevölkerung im Austausch sein. Und Föderalismus und ein Subsidiaritätsprinzip sorgt ja dafür, dass es relativ niedrigschwellig einen sehr schnellen Abgleich davon gibt, wie was ankommt. Und das finde ich sogar extrem wichtig. Ich glaube aber, dass das Versäumnis der Politik darin liegt, dass nicht von Anfang an mitgeplant zu haben. Hätte man von ganz Anfang an eben diese Öffnungsperspektiven perspektivisch mit der Forschung, mit Sicherheitskonzepten, mit Hygienekonzepten gemeinsam entwickelt, dann gäbe es jetzt gar nicht diesen Druckpunkt, dass eine Bevölkerung quasi kaum einkesselbar ist und man schon deswegen nach Überöffnungsperspektiven nachdenkt, weil man gar nicht weiß, wie man eigene Regeln durchsetzen kann. Und ich glaube, diese Lage ist ein Ergebnis einer Politik, die eben vor einigen Monaten nicht langfristig genug über Öffnungsperspektiven nachgedacht hat und da auch geforscht hat.
Wie sehr ist man denn da unter Druck, weil es in diesem Jahr ein Wahljahr ist?
Ich bin grundsätzlich jemand, der sagt, nur weil wir in diesem Krisenjahr sind oder in diesem zweiten Krisenjahr sind, darf es keinen Wahlkampf geben. Das glaube ich vor allen Dingen nicht. Ich denke, dass das Wichtigste ist, dass wir unterschiedliche politische Alternativen vorgestellt bekommen, die immer wieder unter Skepsis beäugt werden, die reflektiert werden, die differenziert werden und dass sich da irgendwie auch ohne Wahlen immer die besseren Konzepte ein Stück weit durchsetzen oder andere disqualifiziert werden. Das gehört mit dazu, finde ich, zu einer ganz allgemeinen demokratischen Kultur. Aber ich habe natürlich das Gefühl, dass wir jetzt die Bevölkerung an einen Punkt gebracht haben, bei dem populistische Reflexe nicht ausbleiben. Und da hat man sich selbst in die Gefahr gebracht, für die anfällig zu sein.
Aber Sie wollten direkt antworten.
Ja, das ist gewissermaßen eher so ein Populismus der Mitte. Das ist nicht der Rechtspopulismus, nicht was viele gefürchtet hat und dann auch zu etwas überzogenen Reaktionen auf die etwas durchgeknallten Anti-Corona-Demonstranten. Hat man sicherlich überzogen, aber dass man das von den Wahlen rausnehmen sollte. Worüber debattieren wir denn? Doch nicht über die Straßenverkehrsordnung, über die zentralen Fragen. Und das ist gegenwärtig die zentrale Frage. Und da müssen wir auch unterschiedliche Positionen nicht nur hören, sondern aushalten. Und man muss es sogar aushalten, wenn gegen alle wissenschaftliche Evidenz Menschen auf die Straße gehen und sozusagen ein Recht auf Nicht-Evidenz haben. Da haben wir überreagiert, meiner Meinung nach. Und das nenne ich, was ich schon länger beobachte in der Politik, was in der Pandemie nochmals sichtbar geworden ist, eine Übermoralisierung der Politik. Also es gab zugelassene Meinungen, da konnte man sich austauschen. Die waren am Anfang ganz eng beieinander. Selbst die Opposition, vor allen Dingen die Grünen, die wichtigste Oppositionspartei, war praktisch Teil der Regierung. Es war am Anfang tatsächlich nur diese halbdemokratische AfD und die FDP. Und ich, ohne dass ich diese Partei wähle, will ich doch mal sagen, sie hat im Grunde die besten demokratie- und staatsrechtlichen Argumente in die Debatte geführt, war aber ein einsamer Rufer. Also hier auch etwas, was ich aus dieser, was wir lernen sollten. Wir sollten zuhören. Wir müssen auch aushalten, ganz eigenartige Meinungen anzuhören und nicht sofort sagen, die schließen wir aus, das ist nicht diskurswürdig, das ist Leugnen. Und das ist sozusagen das Ausschlusswort, das wir immer wieder gehört haben. Nicht gut für eine Demokratie.
Frau Könner, wie groß ist denn der gesellschaftliche Konsens in Sachen Corona? Wir haben im Sommer ja durchaus einige Demonstrationen gehabt von Querdenkern, von Corona-Leugnern, von Radikalen und auch ganz normalen Bürgern. Das war aber mehr eine Minderheit, die zwar lautstark auf sich aufmerksam gemacht haben, aber eher eine Minderheit. Wie groß ist der Konsens in Sachen Corona denn heute?
Ich denke, dass die Mitte der Gesellschaft und die Zahlen geben das ja auch her, nach wie vor hinter dieser ganz großen nationalen Strategie stehen. Aber das, was Sie gerade angesprochen haben, das ist ja ein Phänomen, das sich seit den Flüchtlingsdebatten auch über die Klimadebatten fortführt. Nämlich, dass es nicht mehr darum geht, in einer Streitkultur diffizile, verschiedene Antwortmöglichkeiten zu haben und alle auszuhalten. Sondern wenn einer nicht für mich ist, dann ist er automatisch gegen mich und dann kann ich ihn moralisch disqualifizieren. Und das ist gerade in einer Corona-Politik, wo es ja auch um die größten Grundrechtsbeschränkungen seit Jahrzehnten geht, finde ich das sehr gefährlich, weil das nämlich Leute, die unter anderem ich ja auch, wenn es um planbare Öffnungsperspektiven geht, die mit Forschung gemeinsam Hygienekonzepte entwickeln will, dass mich dann relativ schnell eine Person auch irgendwie als Kritiker dieser Corona-Politik hinstellen kann, aber nicht als konstruktiven Kritiker, sondern als jemand, der eben nicht blind gehorsam ist und deswegen schon aus diesem Diskurs ausgeschlossen wird. Also ich glaube, dass dieses Phänomen bei sämtlichen Debatten immerzu eine Rolle spielt. Und ich glaube, dass das für Demokratie insgesamt gefährlich ist, wenn differenzierte, aber konstruktive Einwände nicht als solche geachtet werden.
Also das heißt, wir laufen Gefahr, dass wir Andersdenkende aus der gesellschaftlichen Mitte ausschließen?
Ich denke ja, und ich glaube, dass Donald Trump und viele andere Phänomene im Ausland dafür schon seismografisch Pioniere sind.
Würden Sie das auch so sehen? Andersdenkende werden aus der gesellschaftlichen Mitte ausgeschlossen. Und was hat das denn für Konsequenzen für unsere Demokratie und unser Demokratieverständnis?
Ja, Demokratie hat einen Integrationsimperativ. Es sollen so viel wie möglich an Bürgerinnen und Bürgern sich in der Politik wiedererkennen. Sie sind die Repräsentierten. Wenn aber öffentliche Diskurse, Debatten die Grenzen so eng ziehen, dass sie sagen, das ist nicht mehr die Wahrheit, das ist Fake oder das ist moralisch und das ist unmoralisch. Das ist genau das, was Sie sagen, Frau Kinnert, dass wir bestimmte, ich nenne das neue Krisen im 21. Jahrhundert haben, die erstens zientifiziert sind, also von der Wissenschaft durchdrungen, weil die Politik hier nicht viel weiß, vor allen Dingen die Klimakrise, vor allen Dingen die Pandemie, im gewissen Sinne auch die Migration, und dass man das moralisiert. Da geht es nicht mehr um Umverteilung oder Verteilung, nicht mehr um mehr oder weniger, nicht mehr um Kompromisse, sondern es geht um Recht haben, es geht um Hinausdrängen. Und das, was der hochumstrittene Staatsrechtler der Weimarer Republik und dann auch in den ersten Jahren des Hitler-Regimes Carl Schmitt als die Essenz des Politischen genannt hat, nämlich, dass es ein Freund-Feind-Verhältnis gibt. Und das kann man beobachten. Das ist nicht deutschspezifisch, in den USA weit fortgeschritten, dass politische Opponenten zu Feinden werden. Und das, um auf Ihre Frage da
nicht nur Opponenten, sondern es geht durch alle Familien in den USA.
Ja, das geht quer durch. Und dann ist man nicht mehr ein Opponent, mit dem es sich lohnt, zu streiten, zu diskutieren, sondern dann ist man ein Feind. Also in den USA geht so weit, nicht nur durch die Familien. Republikaner heiraten keine Demokraten oder Demokratinnen mehr. Also hier geht das richtig durch die Gesellschaft. Und ich hoffe, dass der große Philosoph des 19. Jahrhunderts, Alexis de Tocqueville, der ein tolles Buch über die Demokratie in Amerika geschrieben hat und gesagt hat, Amerika hält Europa, dem alten Kontinent, den Spiegel entgegen. Ich hoffe nicht, dass wir so weit kommen und bin auch guten Mutes, dass es bei uns nicht so geschieht. Aber hinter unseren Rücken gewissermaßen sind durch unsere Reden wir Vernünftigen. Wahrscheinlich haben wir die besseren Argumente, Politiker würden sagen, auch die besseren Werte als diese Leugner. Aber wir tragen dazu bei, mit einer Arroganz belehren wir die anderen und sagen, ihr seid nicht mehr dabei.
Wie wichtig, Frau Kinnert, ist denn der Begriff der Gerechtigkeit in diesen Corona-Zeiten? Am Anfang, wie gesagt, waren ja alle für Maßnahmen oder die meisten für die Maßnahmen. Inzwischen haben aber viele das Gefühl, dass das mit der Gerechtigkeit dann gar nicht mehr so weit her ist, weil es so viele unterschiedliche Signale gibt. Wenn ich mal ganz konkret frage, sind Ladenschließungen eigentlich gerecht und gerechtfertigt oder sind sie das nicht?
Ich glaube, dass ich ganz zu Beginn des Lockdowns sehr gut verstanden habe, dass es, wenn es schnell gehen muss, eben nicht ganz differenziert und sauber gehen kann. Aber wenn man dann Zeit hat, dann kann man eben intelligenter aufschlüsseln. Und ich möchte auch keiner sein, der dieser einen Branche oder diesem einen Büro jetzt einen besseren Wert ausstellt, obwohl ich das als Laie nicht kann. Aber ich glaube, dass Politik genau da hätte eine Verantwortung sehen müssen, dass man schaut, wie entwickeln sich Aerosole, wie viele Menschen in welchem Raum sind eigentlich okay, wie sind die wahrscheinlich dort. Kann ein Schnelltest eigentlich helfen? In dem Falle muss ich, wenn es um die Schule geht, vielleicht nicht nur die Abstände im Klassenraum mitberechnen, sondern auch 10-mal mehr Schulbusse ordern, weil die sonst im Schulbus wieder alle beieinander sitzen. Also ich glaube, diese Planbarkeiten, die hätte es jetzt in den vergangenen 12, 13 Monaten geben können.
Aber warum hat es sie nicht gegeben? Woran liegt es?
Ich glaube, dass Politik vergisst, dass die Krise selbst ein hybrider Zustand ist. Ich glaube, was Politik glaubt, ist in einem sehr kurzzeitigen Gefühl davon, wir warten und kompensieren und dann sind wir wieder auf Vor-Krisenniveau. Und was es an kollektiven Unsicherheiten, an Gefühlen, an Überforderungen in einem hybriden Krisenzustand gibt, ist, glaube ich, unterschätzt worden. Und man hätte nicht nur Kunst und Kultur vielleicht für Aufträge vor der Krise finanzieren und kompensieren müssen, sondern genau jetzt in der Krise, wo die Leute zersplittern, wo keiner den anderen sieht, wäre es doch ganz wichtig, dass wir gemeinsame kulturelle Momente schaffen und uns dort unserer Solidarität vergewissern. Und ich glaube, dass dieses Hybride des Moments von Politik nicht erkannt wird, weil Politik da vielleicht ein Stück weit auch kulturfern ist.
Wenn wir das Thema Gerechtigkeit noch mal ein bisschen weiter diskutieren, wir reden viel von Bildungsgerechtigkeit in letzter Zeit. Da geht es darum, wer in die Schule darf, wer nicht in die Schule darf. Es gibt aber auch tausende Existenzen, die einfach vernichtet werden, weil ein so langer Lockdown ist. Wo ist denn da Gerechtigkeit? Wo fängt da Gerechtigkeit an? Wo hört es auf?
Naja, ohne akademisch zu werden, gerecht, was gerecht ist, da streiten wir uns schon seit der griechischen Philosophie, seit Platon bis hin zu dem großen...
Aber gibt es hier nicht ein ganz offensichtliches Gerechtigkeitsdefizit?
Das ist nicht so ganz einfach. Ich will es mal erläutern. Bei den Schließungen von Läden und von bestimmten körpernahen Dienstleistungen ist das zentrale Gerechtigkeitsargument, wir wollen verhindern, dass Dritte geschädigt werden, indem sie angesteckt werden. Und das wären die Hotspots gewissermaßen der Ansteckungsgefahr. Insofern hat das eine Rationalität, und das möchte ich überhaupt nicht abstreiten, für sich. Aber wir sehen es fast noch viel stärker in der Debatte, in der wir mittendrin stecken. Und das ist die Frage Impfung. Das ist die Frage Impfung. Erstens, wer bekommt prioritär die Impfung? Wer folgt dann? Wer folgt dann? Wer folgt dann? Das ist nicht ungerecht, wie das gemacht worden ist. Es geht nämlich nach einem durchaus wichtigen Gerechtigkeitssatz, der da heißt, die am wenigsten Begünstigten einer Gesellschaft müssen von politischen Entscheidungen den größten Nutzen haben. Und das kann man etwa so umdrehen und sagen, das sind die Vulnerabelsten in unserer Gesellschaft, die Verletzlichsten. Und deshalb müssen wir die am Anfang impfen. Israel geht einen anderen Weg, wahrscheinlich viel effizienter als das, was wir mit dieser schleppenden Impfung beginnen. Aber die noch stärkere Debatte, die wir bekommen werden, ist, können bei denen, die geimpft sind, am ersten wieder die eingefrorenen Grundrechte aufgetaut werden. Dürfen die reisen? Dürfen die in die Kneipen? Und die 80-Jährigen werden nicht unbedingt in den Clubs wilde Partys feiern, aber sie werden reisen etwa. Und sie werden das durchaus wahrnehmen. Und da sagen ja Verfassungsrechtler, ja, vollkommen richtig, Grundrechte sind etwas, was nicht vom Staat gegeben ist, sondern das eignet uns als menschlicher Person, als Person. Deshalb kann der Staat das nicht auch beliebig daran festhalten, an dem Einfrieren, wenn der eigentliche Grund weg ist. So würde Herr Papier und hat Herr Papier, der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts, argumentiert. Ich finde das zu kurz. Das Problem ist nämlich, weil der Staat entscheidet, wer zuerst geimpft wird. Also der Staat würde dann auch entscheiden, wer zuerst die Grundrechte zurückbekommt. Und das geht nicht so einfach. Nicht nur, weil der Staat dann beliebig und ungleich Grundrechte verteilt, und zwar über Entscheidungen, die er allein zu verantworten hat. Politisch klug ist es so und so nicht, weil wir in einer hochpolarisierten Gesellschaft mittlerweile uns bewegen, in hochpolarisierten Diskursen. Und wir haben ja von den Lagern gesprochen, von denen, die vernünftig sind und denen, die Corona etwa leugnen. Wir würden die Kluft in der Gesellschaft nur noch vertiefen.
Da steckt jetzt sehr viel drin, Frau Kinnert. Ich frage mal als erstes so. Also die Impfungen finden statt. Die Impfungen haben am Anfang vor allen Dingen die Älteren in den Pflegeheimen betroffen. Inzwischen haben wir aber sehr viele Impfdosen, die in Kühlschränken sind und wo sich viele fragen, warum komme ich jetzt eigentlich nicht dran, wenn das da so stockt und wenn das da eigentlich gar nicht so richtig weitergeht. Wie gerecht ist das an dieser Stelle, dieses Priorisieren, was die Bundesregierung vorgenommen hat, tatsächlich durchzuführen und weiterzuführen?
Ich glaube, dass die ethischen Fragen bei dem Impfen sehr relevant sind. Und da bin ich Laie, als dass ich es jetzt nicht allein entscheiden kann von dem, was ich sage, was ich da gerecht empfinde, als auch nicht. Aber man muss sich dessen klar sein, dass es natürlich Bevorzugungen und Benachteiligungen gibt. Und vor allem, wenn der Staat einer ist, der so, so behördenfixiert ist wie bei uns und bei dem dann trotz dessen, obwohl alles da ist, so langsam geimpft wird, die Termine nicht richtig vergeben werden, teilweise am Wochenende gar nicht geimpft wird, die Menschen, die ein Anrecht hätten, dann gar nicht wissen, wie sie im Internet sich ihren Termin organisieren können. Das sind Dinge, da muss der Staat natürlich, wenn er sie genau so plant, auch eine Fürsorgearbeit leisten und es genau auch so anleiern, dass es funktioniert.
Überrascht Sie das, dass das in Deutschland nicht richtig funktioniert?
Tatsächlich natürlich überhaupt gar nicht, weil das ein Stück weit typisch Deutschland ist, dass da in diesen Verwaltungen ein Stück weit geschlafen wird, dass man auch bei digitalen Patientenakten und solchen Themen die Senioren gar nicht ranführt, wie sie das überhaupt überwachen können. Also da sind sehr viele Themen, die insgesamt etwas mit dem Umgang mit Digitalisierung zu tun haben. Also Also mit einem Verständnis und einer Befähigung in der Digitalität ist in Deutschland extrem verschlafen worden. Aber ich will noch mal ganz kurz etwas sagen zu der Gerechtigkeitsdebatte davor. Ich glaube schon, dass sehr eindeutig ist, dass wir als Gesellschaft seit Monaten Gerechtigkeitsdebatten führen. Und zwar auf Basis dessen, dass das, was unsere Volksvertreter für uns umgesetzt haben, basiert auf auch einer veralteten Lobbykultur. Lobby ist für mich kein negativer Begriff, weil Interessenvertretung ja zeitgemäß und demokratisch notwendig ist. Aber wenn Kunst und Kultur eben gar nicht irgendwie zur Sprache kommt und andere schon, wenn die Alleinerziehende keinen Zugang zur Politik haben, wenn der Abgeordnete von seiner 4-5-köpfigen Familie in Eigenheim ausgeht, dann gehen ganz andere natürlich, werden nicht richtig mitgezählt. Und das ist natürlich ein Vorwurf, den Parteien sich an sich machen, an sich stellen müssen, ob Parteien diversifiziert ausgestellt sind und aufgestellt sind, dass sie genau diese verschiedenen Lebenswirklichkeiten der verschiedenen Menschen mit berücksichtigen können oder nicht. Ich habe in den letzten Wochen natürlich auch über den Anschlag von Hanau nachgedacht, wo die Menschen ja explizit in der Shisha-Bar ermordet worden sind, weil das für genau dieses Klientel einfach ein sicherer Raum ist. Es ist ein Kulturraum, der ein Zuhause ist für diese Menschen. Ich war in Orlando einige Monate, nachdem dort 49 Menschen ja auch erschossen wurden in einem Schwulenclub. Und da ist es genauso. Also es gibt öffentliche soziale Räume, die mehr sind als einfach nur neutrale Begegnungsfläche. Und da muss der Staat auch ein Gespür für haben, dass dort eine andere Priorisierung vorliegen muss, als es ist doch eigentlich einfach nur ein Geschäft und es ist einfach nur eine Gastronomie.
Versäumt der Staat was an der Stelle?
Na, ich will vielleicht an der Stelle sagen, möchte nicht Politiker sein in einer solchen Situation, in der wir stecken. Die politischen Entscheidungen haben meist immer noch auch negative Konsequenzen. Wir haben keine Win-Win-Situation, wo alle Seiten ganz zufrieden sein können. Aber gerade die Kulturpolitik in Museen oder Galerien, das müssen ja nicht Massenkonzerte sein, gibt vermutlich eine nur sehr geringe Ansteckungshäufigkeit. Das hätte, stimmt da vollkommen Ihnen zu, das hätte eine symbolische Wirkung gehabt. Der Staat kümmert sich um mehr als das Notwendigste zum Leben und erkennt an, dass das wirkliche Menschsein auch eine wichtige kulturelle Seite hat, die Kommunikation eine kulturelle Seite. Und das hätte auch so etwas wie einen stärkeren Optimismus geöffnet. Und das hätte wahrscheinlich zusätzlich mehr Folgebereitschaft in der Bevölkerung für andere Maßnahmen hervorgerufen als Verbote, die immer an diese einzige Zahl angehängt wird, die von Physikern rauf und runter mathematisiert wird, auf welchem Inzidenzwert wir sein müssen, damit die Infektionshäufigkeit möglichst gegen Null geht. Das glaube ich so und so kaum. Ich glaube, dass wir lernen müssen, mit solchen Pandemien zu leben und mit solchen Situationen. Und dann würde ich als Demokratieforscher sagen, dann dürfen wir nicht jedes Mal in diese Falle laufen, wo wir sagen, wir verbieten, verbieten, verbieten. Der Schutz der Gesundheit ist der allerhöchste Wert, den wir tatsächlich zu bewachen haben. Das hat ja schon der Präsident des Bundestages in Zweifel gestellt. Also ich hoffe, wir lernen daraus und ich hoffe, dass wir nicht das lernen, das, was man in der Klimaaktivistinnen-Szene schon längst hört, dass man sagt, wenn ihr das in dieser doch vergleichsweise kleinen Krise der Pandemie so hart durchsetzen konnte, dann bitte bei dieser globalen Erderwärmung, dann bitte doch schärfer und nicht diese faulen Kompromisse. Das wäre sozusagen ein negativer Ausfluss, ein, wie ich meine, das falsche Lernen aus der gegenwärtigen Krise.
Wo sehen Sie da die Lernkurve und gibt es eine?
Ich bin, wie gesagt, groß enttäuscht davon, dass man eben nicht lernt, mit der Krise umzugehen, sondern seit 13 Monaten immer nur von Woche zu Woche Zahlen vergleicht und ein Stück weit seine Verantwortung auch an diese theoretisierte Zahl abgibt, statt zu sagen, ich muss ja selbstverständlich verschiedene Interessen abwägen und in bestimmten Fällen sind manche Dinge auch in Ordnung und manche nicht. Und da glaube ich, von der Lernfähigkeit insgesamt enttäuscht. Ich glaube aber natürlich schon, dass wir in der Krise auch sehr sehr viel gelernt haben, zum Beispiel, was an Digitalisierung möglich ist, wenn es schnell gehen muss, wie Homeoffice und ein neues Erwerbsleben notwendig war, aber auch möglich sein konnte für uns alle, wo viele Konzernchefs gesagt haben, das traue ich meinen Mitarbeitern gar nicht zu und auf einmal geht es doch. Aber auch da muss es halt die andere Seite geben und da muss es jetzt eine gesunde Mitarbeiterpartizipation geben, neue Arbeitnehmerrechte, Verhandlungen, wie Digitalität und Gesundheit zusammengeht im Homeoffice. Und solche neuen Debatten sind jetzt auf jeden Fall im Krisenjahr befeuert worden und sind ein Stück weit seismografisch schon, finde ich, auch für eine moderne Zukunft.
Ich würde gerne noch mal auf das Thema Impfen zu sprechen kommen. Die Priorisierungen sind ja das eine, die werden nach und nach aufgeweicht. Jetzt werden Lehrer vorgezogen und die Ministerpräsidenten haben ja auch schon Vorschläge gemacht, dass es auch für viel breitere Gruppen geöffnet wird. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir sind geimpft oder ein Teil der Bevölkerung ist geimpft. Inwiefern sollte dieser geimpfte Teil der Bevölkerung dann Privilegien erhalten? Im Sinne von, ähnlich wie in Israel mit dem grünen digitalen Impfausweis, dass man wieder ins Kino kann, ins Theater geht, ins Schwimmbad darf und auch reisen darf.
Ja, einen Teil der Antwort habe ich versucht vorhin zu geben. Ich würde hinzufügen noch mal, Verfassungsrechtler würden sagen, der Begriff ist schon falsch gewählt. Das sind keine Privilegien, sondern das ist einfach nur der Rückkehr in den Normalzustand, wo diese Freiheits- und Grundrechte jeder einzelnen Person zustehen.
Also wenn ich das umgekehrt formuliere, das heißt, jeder, der geimpft ist, dem sollte man sofort alle diese Freiheiten geben.
So sagen das Verfassungsrechtler. Nun, als Politikwissenschaftler und Demokratie- und Gesellschaftsforscher sehe ich es etwas anders. Ich glaube, dass das nicht geht, dass der Staat entscheidet, wer schon geimpft wird. Wenn der Staat entscheiden würde, alle können geimpft werden. Und wir haben eine Grenze gewissermaßen, wo 60% geimpft sind oder 70%. Und dann sagen 30%, wir wollen uns nicht impfen lassen. Dann ist es deren souveräne Entscheidung. Dann kann man sagen, ihr anderen, ihr seid sicher, ihr werdet niemand anstecken, ihr bekommt diesen Impfausweis, mit dem er alle Freiheiten wieder hat. Also es ist dann die Entscheidung der einzelnen Personen selbst, aber es muss vorher in einem ausreichenden Maße geimpft sein. Es muss allen Bürgerinnen und Bürger ein Impfangebot gemacht werden, und zwar effektiv, nicht wie Sie das richtig geschildert haben. Und dann kann man tatsächlich das machen. Vorher fände ich, dass der Staat über seine Entscheidungen ziemlich beliebig dann einzelne Gruppen privilegiert tatsächlich in der Relation zu denen, die einfach noch nicht dran waren. Geht meiner Meinung nach nicht. Ich bin sicher, das wird eine Frage sein, wenn sich die Impfung noch weiter so verzögert, mit der wir befasst werden und wahrscheinlich sogar das Bundesverfassungsgericht befasst.
Die erste Ungerechtigkeit, die liegt ja auf der Hand, dass man im ersten Lockdown sehr klar formuliert hat, es geht um unsere Alten, es geht um unsere Immunschwachen, es geht um unsere vulnerablen Gruppen und die Jungen bleiben bitte zu Hause. Da sind wir dann für die Alten einkaufen gegangen und haben Nachbarschaftshilfe geleistet. Also der erste Lockdown war ja sehr stark davon geprägt, dass eine junge Generation solidarisch ist mit einer älteren. Und wenn dann jetzt zur Zeit der Impfung auf einmal genau die Alten zuerst geimpft werden und ein halbes Jahr vorher ins Restaurant gehen dürfen als die Jungen, dann glaube ich, ist es auch insgesamt gesellschaftlich nicht durchsetzungsfähig. Und zweitens glaube ich, dass es auch eine blöde Idee wäre, politisch verschiedene Impfprivilegien so aufzuschlüsseln und Reihenfolgen festzulegen, weil die gesamte Corona-Strategie ja auf die Solidarität aller für alle kommuniziert war. Und wenn man genau jetzt damit bricht und versucht, Gesellschaft auseinanderzuschlüsseln, dann glaube ich, ist es ein Kommunikationsbruch, der auch nicht wieder einholbar ist.
Aber wenn man dann den Verfassungsrechtler noch mal wieder zitiert, der sagt, also Einschränkung von Grundrechten darf eigentlich überhaupt nicht sein. Und wenn kein Grund mehr vorliegt, dass diese Einschränkungen stattfinden müssen, dann müssen wir das auch ändern.
Wie gesagt, ich glaube, der erste Filter liegt daran, ob alle wirklich zeitgleich geimpft werden können. Und wenn nicht, dann liegt dort ja schon die normative Entscheidung, wen ich bevorzuge und wen nicht. Und dann glaube ich, halte ich diesen Gleichbehandlungsgrundsatz in dem Falle für interpretierwürdig.
Ich glaube, ein politisches Faktum des Jahres 2021 spricht dagegen, dass diese Privilegien verteilt werden. Es gibt Bundestagswahlen im September. Und niemand kann.
Aber Sie haben ja selber gesagt, es sind keine Privilegien, sondern es ist eine Rückkehr zu Freiheitsrechten, die eigentlich in der Verfassung
sagt es der Verfassungsrechtler, und ich habe Sympathien dafür. Natürlich, das sind nicht prinzipiell keine Privilegien, aber es werden zu Privilegien, wenn der Staat es den einen vorenthält und den anderen wieder zurückgibt. Dann wird es in der Relation natürlich ein Privilegium, das kann man nicht abstreiten. Die politischen Parteien werden aber risikoabgeneigt vor dem 23. und 21. September, wann immer die Bundestagswahlen auch genau sind. Das Risiko werden sie nicht eingehen und da eine Riesenkluft reintreiben. Das wäre nämlich auch ein populistischer Moment für die Rattenfänger der AfD. Ich glaube, dass dieses Faktum die Politiker abhält, eine so hochriskante Entscheidung zu treffen. Und das Bundesverfassungsgericht wird sich wahrscheinlich bis dahin auch zurückhalten.
Nun ist Impfgerechtigkeit ja nicht etwas, was an Grenzen aufhört, sondern natürlich ist es ein globales Problem, die Corona-Krise. Es sind gut 100 Länder in dieser Welt, die sich das schlicht gar nicht leisten können, überhaupt zu impfen. Inwiefern hört die Ethik an der Grenze auf oder darf sie da nicht aufhören?
Sie darf natürlich dort nicht aufhören. Es gibt jetzt diese kleine Debatte, wie gehen wir zum Beispiel mit Impfprivilegien um und Reisebeschränkungen, wenn andere Länder genau diese Privilegien formulieren. Ich glaube, wir können in Deutschland eine deutsche Debatte darüber führen, wie wir uns ethisch einigen und diese Position nach außen tragen. Und ich glaube, dass das irgendwie ein guter Weg ist. Und darüber kann man einen europäischen Schlüssel finden, der auch werteorientiert ist, in welche Richtung er dann auch immer ausgeht. Aber natürlich gibt es in dieser ganzen Corona-Krise einen Debattenzentralismus, der nur auf unserer Gesellschaft liegt. Und dabei geht es anderen Teilen der Welt noch mal ganz anders. Und auch da muss man seine gesamte Außenpolitik, seine Wirtschaftspolitik, seine Entwicklungshilfepolitik in Kombination auch mit dem Engagement der Europäischen Union neu aufstellen. Weil ich natürlich schon glaube, dass sämtliche soziale Verwerfungen, die vielleicht auch dort stattfinden, wo Industrie noch präsent ist, während wir sie von hier aus exportieren, dort haben wir eine andere Verantwortung. Und es ist nicht mehr nur Charity-Arbeit für den Nachbarn draußen, sondern wir haben eine Mitverantwortung, wenn wir in einem globalen Markt mit anderen Staaten verbunden sind, aber dann, wenn Krise ist, uns auf einmal zurückziehen.
Ja, es gibt da zwei, wenn ich das sagen darf, zwei Positionen. Die einen sagen Eigentumsrechte. Die dürfen wir insbesondere in der Pharmaindustrie, die so sensibel auf Leben und Tod quasi fokussiert ist, nicht einfach aus der Hand geben. Sonst hören die auf zu forschen. Glaube es nicht, aber es ist was dran. Aber man muss jetzt einmal doch sagen, die Pharmafirmen werden sich in der entwickelten Welt solche gigantischen Gewinne einfahren, dass die World Trade Organization, die Welthandelsorganisation sagen muss und soll, wir heben diese Eigentumsrechte für eine bestimmte Phase in der Pandemie auf und wir lassen Generika produzieren für Indien und Bangladesch und Pakistan, Riesen oder auch Lateinamerika. Das wäre etwas, und um nochmal auf unser Gerecht und Ungerecht zu kommen, das fände ich gerecht. Die verdienen genug, das sollen sie auch, aber sie sollen
das
sozusagen
sie auch, wenn sie weiter
nicht
forschen
bis ins Endlose. Sollen,
aber ich würde gerne noch eine ganz kurze Schlussrunde machen. Was erwarten Sie am Mittwoch und was müssen eigentlich die nächsten Schritte der Politik sein?
Darf ich?
Bitte.
Ich würde sagen, dass leichte Lockerungen kommen werden. Man wird klammheimlich, dass 50 und 35% die 35 oder 50 Inzidenzzahl zurückfahren. Die Länder werden noch unterschiedlicher reagieren, als sie vorher reagiert haben. Und halte das durchaus für eine Strategie, die flexibel genug ist und besser als eine starren auf 50 oder 35 Inzidenzwert.
Frau Kienert, mit der Bitte um eine kurze Antwort.
Wenn ich den Immunologen folge, dann glaube ich, evidenzbasiert darf es keine Öffnung geben. Ich glaube, dass Politik Bevölkerung an einen Punkt dramaturgisch hingeführt hat, an dem es nicht anders geht. Also muss es Lockerung geben, aber dann bitte mit Schnelltests und schnellen Impfungen.
Vielen herzlichen Dank für die Diskussion hier und ich bedanke mich bei Ihnen sehr herzlich für Ihr Interesse. Morgen sehen Sie um 22.15 Uhr die Phoenix-Runde mit meinem Kollegen Alexander Kehler und es geht abermals um die Corona-Strategie von Bund und Ländern. Herzlichen Dank und einen schönen Abend bei Phoenix.